Ich weiß es nicht. Das hören wir vielleicht noch öfter jetzt in den kommenden Predigten. Ich weiß es nicht. Freunde von Johanna und von mir aus Wien haben eine Predigt von unserer Gemeinde im Netz angehört. Und da hat der Prediger irgendwann mal gesagt, ich weiß es nicht. Wow, die waren von den Socken. Die waren überwältigt. Da ist einer, der etwas nicht weiß und das sogar noch zugibt. Die waren total überrascht. In unserer Gemeinde und in Gemeinden, die so sind wie wir, da ist ja eine große Versuchung da, so zu tun, als wüssten wir alles. Ah, und wenn man einmal zugeben muss, man weiß etwas nicht, dann hat man schon das Gefühl, man hat Jesus verraten. Aber ich vermute eben, dass wir in den kommenden Predigten immer wieder mal hören werden. Ich weiß es nicht. Wir beschäftigen uns nämlich jetzt mit diesem Buch Prediger, oder es heißt auch Kohelet. Und das ist ein rätselhaftes Buch. Die einen lesen es und sind deprimiert. Und die anderen lesen es und sind ganz relaxed danach. Oder voller Freude. Und nicht nur die gelehrten Bibelkommentatoren, auch wir Gläubigen haben ganz unterschiedliche Meinungen, was der Prediger sagt. Gott mutet uns so ein verwirrendes Buch zu. Er mutet es uns zu, dass wir etwas lesen, was wir nicht beim ersten Mal verstehen. Und dass wir etwas lesen, worüber wir vielleicht noch einige Jahre lang nachdenken müssen. Gott mutet uns so ein Buch zu. Warum kommt jetzt dieses Buch? Warum ist jetzt dieses Buch dran? Das werden wir gleich sehen. Vielleicht muss ich nochmal an- und ausschalten. Ah, jetzt geht's, super. Also warum dieses Buch? Wir predigen durch ganz unterschiedliche Bücher in der Bibel, weil Gott uns 66 Bücher gegeben hat. Und wir machen das, weil der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das ausgeht aus dem Munde Gottes. Und wir machen das, weil der Glaube aus der Verkündigung, aus der Predigt kommt. Römer 10, Vers 17. Wenn du Glaube willst, musst du auch die Verkündigung haben. Und wir machen das, weil die ganze Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und wir machen das, weil die ganze Schrift von Jesus spricht. Lukas 24. Und deswegen starten wir heute mit dem Buch Prediger. Oder es heißt ja auch Kohelet. Und dieses Buch gehört zu der sogenannten Weisheitsliteratur, zu den Weisheitsbüchern des Alten Testamentes. Es gehört also zu diesen Büchern so ähnlich wie Sprüche oder das Buch Hiob. Und die Weisheitsbücher im Alten Testament, die kommen aus Israel, aber die haben so einen ganz internationalen Zug. Da ist nichts drin von, was besonders Israel spezifisch ist. Nichts drin von Abraham. Der wird nie erwähnt. Dem Auszug aus Ägypten. Dem Bundesschluss am Sinai. Mose. Israelitische Priester. Komisch, dass da so wenig von Gottes Heilsgeschichte in diesen Büchern drinsteht. Es geht da eben viel mehr um das Alltagsleben von jedem Gläubigen auf der ganzen Welt. Wir alle brauchen Weisheit. Und Weisheit ist die Fähigkeit, dein Schiff über den Ozean des Lebens zu steuern, durch alle Stürme, durch alle Flauten, durch alle Untiefen, die Gottes Geschichte mit sich bringt. Ah, da hätte noch viel mehr sagen können dazu, aber wir haben wenig Zeit. Heute gibt es einen Einblick in das Buch Prediger, das ganze Buch, und dann werden wir genug Zeit haben, in den kommenden Predigten das mehr zu untersuchen. So viel zum Thema Weisheitsliteratur, Weisheitsbücher. Schauen wir uns kurz den Aufbau von dem Buch Prediger an. Es hat 2 bis 3 Rahmen, ist ganz durchdacht und schön aufgebaut. Der äußere Rahmen sind die Einleitung, Kapitel 1, Vers 1, und der Abschluss, das Nachwort, Kapitel 12, 9 bis 14. Und da spricht jemand über den Prediger. Es spricht jemand über Kohelet. Das ist der eigentliche Autor des Buches. Er taucht noch kurz in Kapitel 7, Vers 27 als Stimme ganz flüchtig auf. Jetzt muss man sich fragen, war der Autor derselbe wie der Prediger? Ist der Autor der Kohelet? war der Autor ganz wer anderer? Und wenn ja, wer ist dann der Autor? Ich weiß es nicht. Alle schauen ganz erstaunt. Der Autor präsentiert auf jeden Fall jetzt Worte von Kohelet. Und er will, dass wir darüber nachdenken. Er sagt uns ganz am Ende des Buches, dass diese Worte von Kohelet gut sind, wahr, wichtig. Das kannst du in Kapitel 12, Vers 9 bis 10 nachlesen. Er sagt uns auch in 12, Vers 11, die Worte weiser Lehrer wirken wie der spitze Stock, mit dem der Bauer seine Ochsen antreibt. Sprichwörter gleichen eingeschlagenen Nägeln. Sie bleiben fest sitzen. Sie sind eine Gabe Gottes, des einen großen Hirten. Die Worte Kohelet sind also gut. Sie treiben dich in die richtige Richtung. Sie sind stabil wie eingeschlagene Nägel. Sie geben Stabilität. Also wenn du in die richtige Richtung willst, wenn du Stabilität suchst, dann freu dich auf die kommenden Predigten aus dem Buch Prediger. Das ist der äußere Rahmen. Der mittlere Rahmen ist dieses Motto des Buches in 1 Vers 2 und 12 Vers 8. Und das schauen wir uns dann gleich noch genauer an. Das ist nämlich ganz wichtig. Und dann gibt es noch einen inneren Rahmen, ein Eröffnungsgedicht über die Zeit und ein Abschlussgedicht über das Alter. Und dazwischen geht es um die Suche nach dem Sinn des Lebens und um die Suche nach Weisheit. Der Großteil von dem Buch geht auf jeden Fall, wie wir da jetzt wissen, auf Kohelet zurück. Und das ist der einzige Name, das ist die einzige Bezeichnung, die wir für ihn in diesem Buch finden. Das Wort heißt Lehrer, Prediger, eine Übersetzung, diese da zum Beispiel sagt sogar Philosoph. Auch deswegen ist das natürlich ein super Buch. Aber wer war das jetzt? Für manche ist das eindeutig und klar. Es war Salomo, der König von Israel. Kapitel 1, Vers 1 sagt ja, Worte Kohelets, des Davids Sohnes, der König in Jerusalem war. Und so steht es auch wieder in 1, Vers 12. Aber er war nicht irgendein König, er war weiser und er war reicher als seine Vorgänger. Und wenn du jetzt einen König suchst in Jerusalem, der weiser und reicher als seine Vorgänger, alle seine Vorgänger ist und ein Nachfahre von David, dann wirst du irgendwann mal bei Salomo landen. Auch wenn dieser Name nirgendwo im Text steht. Ja, wenn das in deiner Bibelübersetzung vorne drauf steht, Prediger Salomos, das ist eine Zufügung von den Menschen, die diese Bibelübersetzung für dich gemacht haben. Im Text selber steht der Name nirgends. Aber warum sehen das jetzt nicht alle so? Warum gibt es jetzt Leute, die Jesus und die Bibel lieb haben und die sagen, ja, das war nicht der Salomo? Schon ab Kapitel 3 klingt der Kohelet ganz anders wie Salomo. Wenn du das mal liest, werden dir einige Stellen auffallen. Also Kohelet redet eben über die Regierung so, als wäre Ungerechtigkeit und Unterdrückung normal. Kapitel 3, Vers 16. Er redet so, als wäre das ein korruptes Ausbeutungssystem. Kapitel 5, 7 und 8. Würde Salomo so über seine eigene Regierung reden? Oder schau dir 4, Vers 1 an. Kapitel 4, Vers 1. Dann wieder habe ich alles beobachtet, was unter der Sonne getan wird, um Menschen auszubeuten. Sie, die Ausgebeuteten, weinen und niemand tröstet sie. Von der Hand ihrer Ausbeuter geht Gewalt aus und niemand tröstet sie. Hä? Hat der Salomo einfach zugeschaut, wenn Ungerechtigkeit und Ausbeutung passiert ist in seinem Reich? Nichts unternommen? Also das sind so einige der Gründe und da gibt es noch einige weitere, warum eben manche Menschen denken, der weise Lehrer Kohelet hätte das Klassenzimmer betreten, als in der Rolle von König Salomo, um den Schülern zu verdeutlichen, dass sogar so ein weiser und kluger und erfolgreicher König wie Salomo das Leben nicht im Griff hat und nicht alles weiß und letztlich Freude erlebt, genauso wie jeder andere Mensch Freude erlebt. Aber dann nach Kapitel 2 braucht er dieses Unterrichtshilfsmittel nicht mehr. Das denken manche. Stimmt das? Könnte das sein? Hätte das dann nicht ein bisschen deutlicher sein sollen? Spricht Kapitel 1, Vers 1 nicht dagegen, ganz klar. Aber was will er uns dann mit seiner Kritik an seiner eigenen Regierung sagen? Da sind viele Bücher drüber geschrieben worden und ich glaube, das Ende vom Buch gibt die Antwort, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Der Kohelet wird sagen, diese Diskussion ist, verwende deine Zeit für was anderes. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, die Worte, die wir da lesen, sind gut und wahr. Sie treiben dich in die richtige Richtung und sie geben dir Stabilität. Wie feste Nägel, fest eingeschlagene Nägel. Stabilität, jetzt schau dir das Motto an, ob das zusammenpasst. Das Motto von dem Buch lautet, Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Und hier steht im Hebräischen das Wort Hevel. Dieses Wort kommt in diesem Buch, in dem Buch Prediger, 38 Mal vor. Das ist also ein Schlüsselbegriff von diesem Buch. Es ist wichtig. Was heißt das Wort? Wörtlich übersetzt heißt es eben Hauch, Atem, Dampf. Und es bezeichnet dann auch diese flüchtige Eigenschaft von Dampf, Nichtigkeit. Und unsere deutschen Bibelübersetzungen, die übersetzen da alles Mögliche. Windhauch. Das ist jetzt eine sehr wörtliche Übersetzung. Andere sagen, eitel. Bitte? Was? Was ist? Ha? Okay. Eitel, das ist ein Wort, das jetzt vielleicht nicht so gleich auf den ersten Blick verständlich klingt, außer du hast dein Leben lang eine eher altmodische Bibelübersetzung verwendet oder viele mittelalterliche Epen und Gedichte gelesen. Was heißt eitel? Eitel heißt Einbildung, eingebildet. Aber es gibt ja zwei Arten von Einbildung. Er ist ein eitler Gockel, da hat jemand ein zu großes und positives Bild von sich selbst, selbstverliebtes Bild. Und die zweite Art ist Einbildung, also eine Illusion. Man täuscht sich. Ja, oder es ist nur heißer Dampf von einem Dampfplauderer. Also dann ist es leer und gehaltlos. Da ist nichts. Deswegen wird dieses Wort auch so übersetzt. Es ist nur heißer Dampf. Heißer Dampf ist ja nichtig, vergänglich, vergeblich und flüchtig. Und wenn du Rauch anschaust, wie das Bild da links, wenn du Rauch anschaust, dann trifft es genau dieses Wort in gewisser Weise, was damit gemeint ist. Rauch ist schön. Die vielen verschiedenen Formen und Spiralen und Bewegungen und Wirbel. Rauch ist rätselhaft. Warum dreht sich das jetzt genau so? Der eine Kringel dreht sich so, der nächste dreht sich so. Warum? Woran liegt das? So ist es genau so und nicht anders. Rauch ist auch rätselhaft. Und Rauch ist vergänglich und unbeständig. Eine Wolke zum Beispiel kann so fest ausschauen wie ein Trampolin. Versuch nicht, darauf herumzuspringen. Und das Gleiche ist eben mit Pfeifenrauch. Schaut stabil aus, aber du kannst ihn nicht packen. Der ist unbeständig. Schön, rätselhaft, unbeständig. Und manchmal ist einfach zu viel Rauch da. Zu viel Dampf. Das nennt man Nebel. Dann wird alles unklar. Vernebelt. Undurchsichtig. Und so ist das Leben, so ist alles, sagt der Kohelet. Wir können seine Schönheit genießen. Es gibt sogar so richtige Glücksfeuerwerksmomente. Aber wir werden nie alles verstehen. Es bleibt ein Rätsel. Wir können sicher sein, dass das Leben einen Sinn hat. Dass alles eine Bedeutung hat in Gottes großer Geschichte. Aber wenn ich dir sagen soll, was genau die Bedeutung ist von jedem einzelnen Tag, von jedem einzelnen Ding, von jeder einzelnen Tat. Das weiß ich nicht. Das ist also der Rahmen. unseres Lebens. Das ist der Ozean, über den wir unser Leben steuern. Er ist geprägt von Zeit, Zufall und Zerfall. Die Zeit ist zu lange, ich überblicke sie nicht. Die Zeit schreitet immer weiter. Und wer wird sich in 200 Jahren an diesen Vormittag erinnern? Der Zufall scheint zu regieren. Den einen geht's gut, den anderen schlecht. Da sieht man keine Gesetzmäßigkeiten. Klar ist Gott gut und er hat auch einen guten Plan, aber wir verstehen die Einzelheiten nicht und oft schaut es eben ganz zufällig aus. Ob jemand Erfolg hat oder untergeht, ob jemand krank wird oder ob er gesund wird, ob Gott ihn heilt oder nicht. Gott ist nicht wie ein Automat, wo man eben die richtigen Worte und Herzenshaltungen reinwirft und dann unten das gewünschte Ergebnis rauskommt. Und noch dazu zerfällt alles. Unsere Welt wird aufgerieben und vergeht. Etwas stimmt nicht mit dieser Welt. Kapitel 1, Vers 15. Krummes kann nicht gerade werden. Was nicht da ist, kannst du nicht zählen. Und dieser Gedanke kommt in Kapitel 7, Vers 13 noch einmal vor, aber hier ist es sogar Gott, der letztlich dahinter steht. Aber vergiss nicht, dass es bei allem auf Gottes Tun ankommt. Wer kann gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Wir leben in einer gefallenen Welt, die verdreht und kaputt ist. Wegen uns. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt und das hat es bewirkt. Kapitel 7, Vers 20, da steht ja, denn kein Mensch auf der Erde ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und sich niemals schuldig braucht. So wie es der Karl-Heinz gesagt hat, wir alle brauchen Vergebung. Kein Mensch geht über die Erde, der keine Vergebung braucht. Der sagt, nie was falsch gemacht. Nein, die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Und so sind sie, also so sind wir und die ganze Welt gefallen, zerbrochen. Im Römerbrief, an der Stelle, die Karl-Heinz uns vorgelesen hat, verwendet der Paulus genau diesen Begriff. Natürlich schreibt er da Griechisch, aber es gibt ja eine alte griechische Übersetzung vom Alten Testament, schon vor Jesus, einige Jahrhunderte vor Jesus angefangen hat. Und dieses Buch Prediger wurde auch übersetzt als Ekklesiastes. Und das Wort Hevel, Nichtigkeit, wird dort mit diesem griechischen Wort Mataiotes übersetzt. Und das ist das Wort, das da in Römer 8 steht. Genau dieses Wort steht da. Da steht in Römer 8, Vers 20, alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Durch den Sündenfall, den wir Menschen ausgelöst haben, ist alles zerfallen. So hat Gott es verfügt. Zeit, Zufall, Zerfall sind überall am Werk. Der Zufall scheint dem Rauch die Form zu geben, aber die Welt ist verdreht und gleich setzt der Zerfall ein und die Zeit verweht den Rauch. Und deswegen wissen wir nicht alles. Deswegen, jetzt kommen so Themen, die in dem Buch mit diesem Begriff Windhauch stark verbunden sind. Deswegen wissen wir nicht alles. Deswegen ist Arbeit oft so frustrierend. Deswegen springt kein Lohn heraus. Deswegen sind wir zu schwach, um alles zu kapieren und um alles gut zu machen. Deswegen werden wir schwach und altern und sterben. Und werden krank und gebrechlich. Deswegen gibt es Ungerechtigkeit. Aber zum Ozean des Lebens gehört auch der Herr, der ein Richter ist und ein Hirte. Gott, der Herr, hat alles geschaffen. Er hat einen Plan, den er versteht. Und deswegen ist alles, alles schön. Zu seiner Zeit, Kapitel 3, Vers 11, da bin ich schon ganz gespannt auf die Predigt zu dem Text. Kapitel 3, Vers 11, alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Er hat schon einen Plan, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und diesem Herrn sind wir auch nicht egal. Er ist dein Schöpfer und meiner, sagt uns Kohelet in Kapitel 12, Vers 1. Und er sagt uns auch, alles kommt vor Gottes Gericht. Alles hat Bedeutung, alles wird überprüft und beurteilt und wir erhalten ein Urteil. Wir alle für unsere Taten. Das sagt uns eben das Nachwort in 12, Vers 14, da steht, denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Und das sagt uns Kohelet auch in Kapitel 11, Vers 9, vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Und deswegen ist es richtig, Gott zu fürchten, das kommt immer wieder vor in diesem Buch, und deswegen ist es auch richtig, die Gebote zu halten, das kommt auch vor in diesem Buch, aber nicht wegen irgendeinem Lohn. Die Gebote sind nicht dazu da, dass dann noch was rausspringt. Gesundheit, gute Beziehungen, ein toller Staat. Das kann passieren. Aber der Kohelet ist da recht schnell fertig damit, uns das zu sagen, dass das nicht immer passiert. Nein, die Gebote zu halten ist einfach richtig, weil Gott da ist. Und deswegen sollen wir das tun, die Gebote halten. Aber kein Mensch hat das getan. Kein Mensch kann das tun. Wir haben ja schon gehört, Kapitel 7, Vers 20, kein Mensch auf der Erde ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und sich niemals schuldig macht. Wenn Gott die Abrechnung macht, dann ist alles aus. Das ist so wie in diesem tollen Gedicht von Lothar Zanetti, das habe ich ja schon ein paar Mal vorgelesen, aber auswendig kann ich es trotzdem nicht. Das Gedicht heißt am Ende die Rechnung. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne. Und für alle die Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Wir können die Rechnung nicht bezahlen. Wir können nicht bezahlen. Aber, Gott sei Dank, es gibt eine gute Nachricht. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt er und lacht, so weit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Gott selbst bezahlt die Rechnung. Und Gott selbst ist ein guter Hirte. Er ist da. Er ist ein guter Hirte, eben Prediger. Es gibt Hoffnung auf Vergebung. Es gibt Hoffnung auf ein ewiges Leben, das nicht vergänglich ist, das nicht von Zeit, Zufall und Zerfall regiert wird. Es gibt Hoffnung auf ein Leben, das anders ist. Und wir wissen das, weil Gott uns eine Ahnung davon ins Herz gegeben hat. Prediger 3, Vers 11 sagt, auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Und immer wieder schenkt er uns Freude. Kohelet erinnert uns immer und immer wieder daran. Gott schenkt Freude. Wir gehen nicht alle diese Stellen jetzt durch. Ich lese euch nur drei vor. Kapitel 2, Vers 24. Es gibt für den Menschen nichts Besseres als Essen und Trinken und Genießen, was er sich erarbeitet hat. Doch dieses Glück hängt nicht von ihm selbst ab. Es ist ein Geschenk Gottes. Denn wer hat zu essen oder hat Grund zur Freude ohne ihn? Ohne Gott geht es in die Dunkelheit, haben wir vorher gelesen, gesungen. Kapitel 3, Vers 12 und 13. Das Beste, was der Mensch tun kann, ist sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Also diese letzte Woche, wo ich mich intensiv mit dem Buch Prediger beschäftigt habe, da ist mir das einfach, du liest das Buch und du denkst, jetzt würde ich gerne eine rauchen. Falls das für dich jetzt eine Sache ist, die dir Freude macht. Jetzt würde ich gerne ein Glas Wein trinken. Falls das keine Versuchung ist für dich, für Alkoholsucht. Jetzt würde ich gerne was Gutes essen, das Leben genießen. Zeit mit meinen Kindern verbringen, mit meiner Frau. Kapitel 8, Vers 15. Deshalb singe ich ein Loblied auf die Freude. Es gibt für einen Menschen nichts Besseres auf der Welt, als dass er isst und trinkt und sich an seinem Leben freut. Das wird ihn während seines ganzen Lebens, das Gott ihm gibt, und trotz aller Mühe, die mit seiner Arbeit verbunden ist, begleiten. Unser Leben ist ein Loblied auf die Freude, die Gott uns schenkt. Unser Leben ist auch traurig, weil alles zerfällt zwischen Freude und Vergänglichkeit. In einer Welt mit Zerfall und mit einem Hirten. In diesem Spannungsfeld spielt sich unser Leben ab. In diesem Spannungsfeld finden wir Weisheit. Was folgt jetzt für uns aus dem Ganzen? Ein paar Dinge, die daraus folgen. Eben, das habe ich schon betont, wir wissen nicht alles. Und das ist Gottes Wille, er hat das Universum so gemacht. Manche Sachen verstehen wir erst nach viel Gehirnarbeit und manche Sachen werde ich nie verstehen. Und da werden einige erwähnt in diesem Buch. Das Buch Prediger ist ein gutes Gegenmittel gegen Überheblichkeit und Arroganz und Aggressivität, die in uns manchmal aufkeimt, weil wir die Antwort haben. Ein gutes Gegenmittel dagegen. Und das ist nicht überraschend, dass ich nicht alles weiß. Ich weiß nicht alles. Das ist nicht überraschend, sondern normal. Das nächste ist, wir genießen Gottes Geschenke. Er schenkt das Leben und er gibt uns Freude und Genuss. Und das macht mich dankbar. Da kriege ich Lust, dankbar, meine Dankbarkeit auszudrücken. Und ich kriege Lust, das Leben zu genießen. Auch wenn ich weiß, auch wenn ich es mit einer offenen Hand halte, die ganzen Dinge, weil ich weiß, das ist vergänglich. Und wir rechnen mit Leid, wir rechnen, habe ich hingeschrieben, sogar mit unverständlichem Leid. Gott hat eben nirgendwo versprochen, dass das Leben mit ihm eine Kreuzfahrt ist durch sonnige, ruhige Gewässer. Und wenn das Leid uns trifft, dann haben wir keine glatte Antwort, keinen Bibelvers, der immer passt. So ist es eben. Wir dürfen uns freuen, wenn du zu Jesus gehörst. Freu dich, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Freu dich. Wenn du zu Jesus gehörst, dann steht dein Name im Buch des Lebens. Aber wir sehen nicht das ganze Buch. Und ich kann nicht von jeder Träne, die ich weine, wissen, welche ewige Bedeutung sie hat. Aber wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung im Vertrauen auf den Hirten. Die Sehnsucht der ganzen Schöpfung ist es, erlöst zu werden von dieser Vergänglichkeit. Und das ist ja auch unsere Sehnsucht. Wir gehören ja auch zu dieser Schöpfung dazu. Hier und heute müssen wir diese Spannung aushalten. Wir stöhnen innerlich voller Sehnsucht nach dieser Unvergänglichkeit. Römer 8, 23. Aber eines Tages wird es anders sein. Vorhin hat uns Karl-Heinz schon diese Verse vorgelesen. Wir haben das so ausgemacht. Und jetzt hören wir auch wieder auf damit, mit Römer 8. Ich lese die Verse 18 bis 21. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Diese Hoffnung erfüllt sich für dich, wenn du zu diesem Hirten kommst, zu diesem einen Hirten, wenn du diesem einen Hirten vertraust, von dem Kohelet spricht. Das ist sein großes Ziel, zu dem er uns hintreibt, mit seinem Treiberstock, der spitz ist und mit dem er die Ochsen bewegen muss. Komm zu diesem Hirten. Jesus ist der gute Hirte. Ohne Jesus ist alles nichts. Alles ist da sinnlos. Du bleibst in deiner Schuld gefangen. Das Gericht Gottes überstehst du nie ohne Jesus. Aber Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Jesus stirbt am Kreuz für uns, für dich und für mich. Und so, das ist die Art, wie Gott das Krumme wieder gerade macht. Kein Mensch kann das, aber Gott kann das am Kreuz. Und Jesus steht vom Tod wieder auf und er lebt ewig und deswegen ist er ein guter Hirte. Deswegen ist er jetzt da. Und mit diesem Jesus haben wir Hoffnung. Hoffnung auf Vergebung. Wir haben Vergebung. Wir haben ein Leben, das wir genießen können mit Jesus. Und diese neue Welt, den Himmel, die neue Welt ohne Leid, das alles kriegst du nicht als Lohn für harte Arbeit. Nicht durch deine eigenen Werke. Das sagt uns der Kohelet dauernd. Es gibt keinen Lohn. Das ist alles Windhauch. Diese neue Welt, den Himmel, den kriegst du geschenkt als Erbteil, weil Gott dich in seine Familie gratis adoptiert, wenn du Jesus vertraust. Deswegen komm zu deinem Hirten. Manche von uns sind vielleicht da und die denken sich zum ersten Mal, ich will zu diesem Hirten kommen. Wenn das dich betrifft, dann würde ich dir gern hinterher so ein Heft schenken, das ist rote Heft, Jesus steht drauf, da wird das, was Jesus betrifft, noch einmal klar erklärt und es wird auch erklärt, wie man zu Jesus kommen könnte, was man zu ihm sagt, steht da drinnen. Das schenke ich dir nachher, wenn das dich betrifft. Manche von uns kennen den einen Hirten schon länger. Aber wir sind vielleicht ein bisschen abgedriftet von ihm. Komm auch du zurück. Versuch nicht ohne ihn zu leben. Da bleibt überhaupt nichts. Komm zu deinem Hirten. Beten wir zusammen. Vater im Himmel, wir loben dich dafür, dass du zu uns sprichst aus einem Buch, das uns sehr fremd ist und uns verwirrt und zum Nachdenken bringt. Herr, danke, dass so vieles trotzdem so klar ist. Herr, danke, dass du da bist. Ja, wir leiden und wir sehnen uns nach Unvergänglichkeit und wir leiden an Vergänglichkeit, an der Zerbrochenheit und Verdrehtheit der Welt und uns selbst. Daran, dass wir nicht erkennen, was genau dein Plan ist immer. Herr, aber wir wollen dir gern vertrauen, du dem Schöpfer, dem guten Schöpfer, der einen Plan hat, du dem Hirten und dem Richter. Wir loben dich dafür, dass du selbst das Gericht bezahlt hast, die Rechnung übernommen hast. Wir hätten sie niemals bezahlen können. Danke dafür. Danke, dass du am Kreuz bezahlt hast. Danke, dass du an uns arbeitest und das Krumme gerade machst. Danke dafür. Herr, mach weiter damit. Wir wollen uns dir neu hingeben. Hilf uns dabei. Amen.